45. Eine Halbzeit Fußball. Präsentiert von Sportradio Deutschland.
Das Ganze heute zum 20. Mal. Die 20. Folge haben wir schon erreicht. Und da bin ich wieder mal im Solo, alleine am Start. Nina Potzel, mein Name. Einen wunderschönen guten Tag erstmal. Aber ihr wisst natürlich, wenn ich dieses Intro nicht mit Tag Josie oder Tag Lena beginne, dann heißt das, dass es eine Interviewfolge ist und da gesellt sich dann später noch eine andere Stimme mit dazu. Und die gehört in dieser Woche einer Akteurin, die seit fast 10 Jahren in der Fußball-Bundesliga bei einem einzigen Verein spielt. Also davor hat sie schon auch noch bei einem anderen Verein auch in der Bundesliga gespielt. Aber bei diesem Verein jetzt seit schon fast 10 Jahren. Und wenn ihr die Folgenbeschreibung schon gelesen habt, dann wisst ihr auch, um wen es geht. Fabienne Dongus, Kapitänin der TSG Hoffenheim, ist heute zu Gast bei mir. Da freue ich mich sehr drauf, euch das Interview dann gleich abspielen zu können. Aber erst einmal geht's natürlich an diesem 9. Spieltag wie immer los, nämlich mit eurem Feedback. Ich freue mich natürlich immer ganz, ganz doll über eure Nachrichten, sowieso schon. Und in dieser Woche war das irgendwie nochmal extra süß, weil Spotify Wrapped rausgekommen ist. Ich weiß nicht, inwieweit ihr da interessiert seid oder ob ihr überhaupt Spotify habt. Aber ich glaube, mittlerweile gibt es tatsächlich auch von anderen Anbietenden da so Rückblicke, Jahresrückblicke. Ich finde es immer ganz lustig, weil ich mich schon sehr über meine Musik, die ich höre, definiere. Und dann mal zu gucken, was da so bei rauskommt, ist immer ganz interessant. Aber ich habe mich jedenfalls sehr, sehr gefreut. Es gibt es natürlich auch für Podcasts persönlich irgendwie in diesem Jahr ein bisschen aufregend auch, weil ich meine, das ist das erste Mal, dass ich hier so einen Podcast an den Start gebracht habe und dann direkt zu sehen, dass es einigen Leuten so gut gefällt, dass er direkt in den Top 5 ist, fand ich sehr, sehr schön. Also ganz lieben Dank an alle, die das geteilt haben oder auch nicht geteilt haben und uns einfach gehört haben. Wir sind sogar bei 23 Menschen von euch, sind wir die Top 1. Also Respekt an euch und natürlich auch ganz, ganz lieben Dank an alle anderen, die uns ja auch nur eine Minute geschenkt haben an Hörzeit. Das fand ich richtig, richtig schön zu sehen. Wir haben natürlich aber auch noch unabhängig davon Feedback bekommen. Chrissy zum Beispiel schreibt, dass ihr die Regelmäßigkeit ganz gut gefällt. Da kann ich nur sagen, we do our very best. Jetzt mit Regelmäßigkeit hat es heute zum Beispiel schon wieder nicht funktioniert, dass die Folge nicht wie gewohnt am Montag, sondern erst am Dienstag erscheint. Also wir geben uns da ganz, ganz dolle Mühe. Ich kann aber auch schon verraten, dass es mit der Regelmäßigkeit erstmal kurz pausieren wird. Demnächst, ab bald, in der Winterpause werden wir uns auch mal ein bisschen Ruhe gönnen. Es war ein aufregendes Jahr. Ich meine, ihr habt das ja ab der Hälfte des Jahres dann auch mitbekommen hier on air quasi. Aber auch davor war sehr, sehr aufregend und sehr intensiv. Da darf auch mal Luft geholt werden. Das machen wir. Wie lang genau die Pause sein wird, das kann ich noch nicht ganz so doll verraten. Aber im Januar geht es auf jeden Fall irgendwann im Januar dann wieder los. Ansonsten fand ich es auch ganz witzig, hier nochmal ein bisschen grün-weiß mit reinzubringen. Lou hat geschrieben, nämlich, weil Josie sich ja auch so gefreut hat übers Nebelhorn. Lou hat sich genauso gefreut und auch gesagt, allein für dieses Nebelhorn sind Werder-Heimtore die schönsten der Liga. Das gilt sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Bei den Frauen ist es natürlich schade, dass die dann so selten fallen. Dürfen sehr, sehr gerne noch öfter fallen. Einfach damit wir dieses Nebelhorn hören. Nebelhorn hören. Nebelhorn rules, sage ich euch, so wie es ist. Also ganz, ganz lieben Dank für eure Nachrichten immer. Ich pick mir da mal so ein paar raus, die wir dann hier auch kurz besprechen. Könnt ihr weiterhin sehr, sehr gerne tun. Immer bei Instagram, die45-podcast heißen wir da. Da könnt ihr uns immer anschreiben. Wir bemühen uns, so schnell wie möglich zu antworten. So, und jetzt würde ich mal sagen, starten wir los mit dem Interview der Woche.
Hinter den Kulissen.
Bei mir begrüße ich jetzt 223 Bundesligaspiele, die Kapitänin und wirklich ein Urgestein der TSG Hoffenheim, fünffache A-Nationalspielerin auch noch mit dazu, Fabienne Dongus. Hi, schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
Sehr gerne, hallo.
Ich starte mal mit so einer kleinen Schnellfragerunde, um einfach so ein bisschen reinzukommen. Wie würdest du dich denn als Spielerin selbst auf dem Platz beschreiben?
Direkt eine sehr schwere Frage. Strategisch, zweikampfstark und relativ einfach.
Okay, an welches Spiel denkst du denn am liebsten zurück?
Als wir in Bayern München 3-2 gewonnen haben.
Oh ja, das klingt wirklich richtig gut. Auf welcher Position hast du in der Jugend angefangen, Fußball zu spielen?
Ich war eigentlich schon immer im Mittelfeld, dann habe ich meine kurze Phase im Sturm gehabt und jetzt wieder im intensiven Mittelfeld.
Nicht so viele Tore geschossen oder war Mittelfeld einfach besser?
Nee, tatsächlich nicht so viele Tore geschossen. Es waren in einer Saison dann nur drei, deswegen wurde ich wieder zurückbeordert.
Alles klar, und da ja jetzt schon seit Ewigkeiten wirklich bei der TSG. Hattest du als Kind eigentlich ein Vorbild?
Nee, tatsächlich hatte ich nie ein Vorbild. Ich habe Fußball immer nur wegen dem Spaß gespielt.
Oh, das ist eine richtig schöne Antwort. Gibt es denn jetzt eine Spielerin, mit der du mal gerne in einem Team zusammenspielen würdest?
Ich persönlich würde, glaube ich, gerne mal mit Sid Lohmann spielen, weil ich
Oh
finde, sie ist
ja.
eine überragende Fußballerin und auch ein überragender Mensch.
Ihr kennt euch ja mittlerweile auch ganz gut von den vielen Spielen gegeneinander und auch in der Nationalelf. Ihr habt tatsächlich gerade am Wochenende auch gegeneinander wieder gespielt. Der 9. Spieltag, der ist ja gerade durch. Da standen ein paar ziemlich spannende Spiele an, wenn man das mal so sagen wollen. Direkte Duelle von Tabellennachbarn, unter anderem eben eure TSG gegen Bayern München. Ihr als Vierte gegen den dritten Bayern eben. Auf dem Papier also absolut spannend. Und vom Spiel her über 90 Minuten, ja, war es schon auch so. Das Ergebnis dann letzten Endes aber doch sehr deutlich. 0-4 habt ihr verloren bis zur 60. Minute, aber sah es ja ganz gut aus. Also da stand es ja 0-1, nur in Anführungszeichen. Ihr hattet die Chance aufs 1-1 und dann hat es noch drei Dinger gesetzt. Was ist da passiert?
Ja, das Spiel war leider nicht so, wie wir uns das gewünscht haben, nicht so spannend. Ja, wir haben dann einfach versucht, noch dann den Ausgleich zu schießen und dann aufgemacht und dann leider noch zwei Tore gefressen. Aber ich denke, ob wir jetzt 2-0 verlieren oder 4-0, dem war es dann auch egal. Aber ja, Bayern war einfach zu gut an dem Tag.
Die Bayern-Maschine, ey, wenn die einmal ins Rollen kommt, dann ja, ist das auch schon beim Zusehen echt krass. Du hast gerade eben gesagt, 0-2 oder 0-4 ist dann auch relativ egal. Ist das so deine generelle Einstellung?
Nee, generell möchte ich so wenig Gegentore wie möglich bekommen. Leider hat es bisher auch noch nicht so gut geklappt. Aber ja, gegen Bayern, ich glaube, da muss man dann, wenn man was mitnehmen will, volles Risiko gehen.
Merkt man denn dann auch auf dem Platz, gerade in den letzten Minuten? Also mir ist das auch schon aufgefallen bei einigen Spielen der Münchnerin, dass ja gerade in den letzten Minuten nochmal echt viele Tore auch fallen. Merkt man genau da dann schon auch noch den Unterschied, also gerade in der Athletik oder so auf dem Platz?
Ja, definitiv auch. Also vor allem in der ersten Halbzeit hatte Bayern eine ganz andere Dynamik als wir. Und ich glaube, dass Bayern das einfach ganz gut hinbekommt, die Gegner müde zu spielen, weshalb da am Schluss dann einfach die Körner fehlen, dann noch die ja, letzte Konzentration aufrechtzuerhalten und die letzten Kräfte zu mobilisieren. Deswegen glaube ich, schießt Bayern und auch Wolfsburg wahrscheinlich in den letzten Minuten viele Tore dann noch.
Stimmt, die Wolfsburgerin ja auch genauso. Du selbst, du hattest Ende Oktober bis in den November rein ein bisschen weniger Spielzeit als erwartet. Das lag daran, dass du Covid hattest, ne? Und da auch ein bisschen länger dran laboriert hast, oder?
Ja, genau. Also ich hatte dann nach dem Wolfsburg-Spiel, also nach dem zweiten Saisonspiel, Corona und das an sich war eigentlich gar nicht so wild. Aber dann hatte ich 3 Wochen später nochmal Fieber. Das hat mich dann umgehauen und dann habe ich gesagt, ich will jetzt alles ganz auskurieren.
Ja.
Ja, dann hatte ich leider weniger Spielzeit.
Aber jetzt bist du ja wieder voll dabei, die letzten Spiele auch wieder über die volle Distanz gemacht. Dir geht's also wieder besser?
Ja, jetzt seit den letzten 3 Spielen, seitdem ich eigentlich jetzt wieder gespielt habe, bin ich jetzt, würde ich sagen, wieder topfit und macht mir auch wieder mehr Spaß dann.
Ja, ist ja klar, ey, wenn du da so mit Fieber oder was rumhängst, das ist nicht so cool. Also sehr schön, dass es dir wieder besser geht. Wie zufrieden bist du denn, seit ihr als TSG Hoffenheim mit der Saison bisher, mit der aktuellen Situation so in der Tabelle? Da seid ihr ja jetzt gerade Fünfte.
Ja, also die Tabelle schaue ich mir zurzeit nicht so gern an. Ja, also ich glaube, punktetechnisch können wir schon ganz zufrieden sein. Das Spiel gegen Köln direkt zum Saisonstart tut uns natürlich noch weh. Also da haben wir ja Punkte liegen lassen, die jetzt halt in der Tabelle sich auch bemerkbar machen. Und ich glaube, spielerisch haben wir uns jetzt am Schluss auch immer besser eingefunden. Also wir mussten ein paar Sachen wieder automatisieren. Ja, deswegen, ich glaube, am Anfang hatten wir einen holprigen und schweren Saisonstart, aber mittlerweile sind wir wieder auf dem richtigen Weg.
Macht es denn auch irgendwie Druck, wenn da jetzt so, ja, in der Liga die Breite einfach stärker geworden ist? Also wenn so Vereine wie Eintracht Frankfurt jetzt und der SC Freiburg auch so viel besser auch oben mitspielen, macht euch das als TSG Hoffenheim Druck?
Ja, das auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall schwerer, die Punkte mitzunehmen, sage ich mal, weil einfach auch Köln oder Leverkusen sehr, sehr gute Arbeit leisten, aber auch der Aufsteiger wie Meppen. Oder ja, also generell ist die Breite sehr hoch. Wir haben uns ja auch in Essen sehr schwer getan, da alle, also die 3 Punkte mitzunehmen. Und ich glaube einfach, dass das natürlich jetzt jedes Spiel ein Duell wird, wo wir wissen, dass wir auch die Punkte liegen lassen können. Und dementsprechend ist der Druck natürlich viel höher. Aber auch dementsprechend das Wissen, dass vielleicht auch mal Frankfurt oder Freiburg gegen eine andere Mannschaft stolpern kann, was ja leider bisher noch nicht passiert ist. Aber dementsprechend wissen wir auch, klar, wir haben 4 Punkte Rückstand, gerade auf dem 3. Platz, aber wir wissen auch, dass die Rückrunde noch schwer genug wird für alle Mannschaften und dass man halt konstant die Leistung abrufen muss. Und dementsprechend würde ich sagen, ist alles offen.
Da geht es ja dann weiter im Februar, beziehungsweise auch noch mit dem einen Spieltag, der noch übrig ist aus der Hinrunde, weil mit der Winterpause ist ja nicht direkt die Hinrunde vorbei in dieser Saison. Macht es eigentlich einen Unterschied, dass der eine Spieltag dann noch aus der Hinrunde übrig ist?
Ja, tatsächlich ist es irgendwie ein bisschen komisch, weil es fehlt ja noch ein Spieltag und
Ja.
wir spielen ja noch gegen Duisburg. Ich glaube, Freiburg spielt noch gegen Wolfsburg, wenn ich das richtig
Genau.
im Kopf habe. Dementsprechend ist es natürlich unser klares Ziel, die 3 Punkte gegen Duisburg zu gewinnen, wenn man in die Zukunft blicken kann. Aber dementsprechend ist natürlich ein Spieltag, der dann noch entscheidend sein kann, vor allem auch für die Tabellenkonstellation. Ja, ist ein bisschen komisch diese Saison, aber ja, ich will mich jetzt nicht beschweren, dass ich früh in die Winterpause gehen kann.
Ja, für andere kommt die ja ein bisschen später erst. Bayern und Wolfsburg, die haben dann noch ein bisschen mehr Programm und auch sehr enges Programm auf der Liste auf jeden Fall, ja.
Selbst schuld, wenn sie in der Champions League spielen.
Ja, das ist jetzt so ein bisschen ein Wunderpunkt bei euch bei der TSG gerade. Ich meine, in der letzten Saison, da habt ihr in der Champions League gespielt und das, ja, muss ja sowieso schon total irre sein. Also da Riesenrespekt für. Und dann war es aber auch noch die erste Saison, in der es eine Gruppenphase gegeben hat und in der es auch eine eigene Hymne gegeben hat und deutlich mehr TV-Übertragungen. War die Freude da bei dir nochmal irgendwie eine andere oder war das eher egal?
Ja, also diese Saison, die war natürlich eine Saison, also an die ich mich sehr, sehr gerne und sehr lang zurückerinnere, weil es einfach, ja, es war zum ersten Mal so, dass man von Spiel zu Spiel gereist ist und Fußball eigentlich für mich zum ersten Mal so ein richtiger Beruf war. Und dann halt auch noch die Highlight-Spiele in Barcelona oder Arsenal London, das war natürlich schon wovon man als kleines Kind eigentlich immer geträumt hat. Und dementsprechend war das eine absolute Highlight-Saison, aber dementsprechend ist natürlich der Wille groß, das wieder zu erreichen und zu erleben. Und ja, also deswegen ist es schon noch ein Wunderpunkt irgendwie, weil man jetzt die Spiele anschaut und letztes Jahr war man Teil davon und dieses Jahr ja, darf man dann zuschauen und das tut schon weh tatsächlich.
Ach, Schitte. Aber ich finde es gerade richtig interessant, dass du gesagt hast, das war das erste Mal, dass du Fußball wirklich so als Beruf erlebt hast, gefühlt hast. Davor also entsprechend nicht so wirklich.
Davor vielleicht vom Zeitaufwand her nicht so. Also jetzt, also dadurch durch die Bundesliga, dadurch das, dass wir bei der TSG immer professioneller werden, haben wir jetzt schon relativ viele Trainingseinheiten und alles und trainieren jetzt auch schon am Mittag. Und ja, durch die ganzen Reisen, es war ja unfassbar zeitintensiv. Also wir hatten ja kaum noch Zeit, irgendwie zu Hause irgendwie mal kurz zu entspannen oder mal Familie oder Freunde zu treffen. Und jetzt halt davor haben wir zum Beispiel immer noch am Abend trainiert. Dann war ich halt davor irgendwie in der Uni oder habe dann auch noch mal gearbeitet nebenher. Und ja, seitdem die TSG eigentlich so professioneller wurde und das Ziel hat auch eben oben mitzuspielen, ja, ist es einfach vom Zeitaufwand her nicht mehr möglich, dass ich etwas anderes noch nebenher arbeiten kann. Und dementsprechend sehe ich das deswegen so zum ersten Mal als Beruf.
Ja, voll spannend. Kannst du das dann irgendwie genau festmachen, wann diese Entwicklung eingesetzt hat bei der TSG? Also man sieht es ja auch, dass es so ein stetiger Prozess war, dass es immer besser geht. Ihr seid erst aufgestiegen, dann habt ihr euch so langsam etabliert in der Liga. Jetzt spielt ihr oben mit. Wann hat denn der Punkt eingesetzt, wo du das gemerkt hast, so, ah, okay, das geht hier schon ganz gut weit?
Die TSG hat ja eigentlich tatsächlich immer so einen Prozess, der kontinuierlich Schritt für Schritt abgelaufen ist. Also wir waren jetzt nicht irgendwie eine Mannschaft, die gesagt hat, das 3-Jahres-Ziel ist jetzt irgendwie in die Champions League zu kommen, sondern wir haben eigentlich immer von Saison zu Saison geschaut und dementsprechend geschaut, okay, was brauchen wir, um unsere Ziele zu erreichen? Welche Spielerinnen brauchen wir? Was für ja, Bedingungen müssen wir schaffen? Und dementsprechend war das auch so ein ich würde eher sagen, so ein ruhigerer, kontinuierlicher Prozess, den wir da begleitet haben oder mitgehen durften. Und ja, wir haben dann halt immer unsere Bedingungen angepasst. Also jetzt zum Beispiel mit Top-Rasenbedingungen, weil wir einen eigenen Greenkeeper haben. Und das natürlich macht total viel für die Trainingsqualität aus. Und ich glaube, dass da eine ganz gute Arbeit geleistet wurde. Und ich glaube, dass das, man kann es gar nicht so richtig dran festmachen, aber natürlich, als wir dann eher auf diesen Ballbesitzfußball gegangen sind, also wir wollen ja immer von hinten raus mit Flachpässen dann unsere Tore erzielen. Ich glaube, damit dann ja, haben wir so ein bisschen unser Spiel gefunden, wo sich alle wohlgefühlt haben, wo sich alle am besten entwickeln konnten. Und ich glaube, das war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, dass wir auch in der Liga uns irgendwie etablieren konnten. Und dann natürlich mit dem, dass der dritte Platz eingeführt würde für die Champions League Quali, war natürlich dann ausschlaggebend, dass wir auch gemerkt haben, okay, wir können auch international spielen, indem wir Dritter werden.
Ja, das war wirklich eine ganz gute Sache, dass da eben nicht immer nur Wolfsburg und Bayern mit dabei sind. Bei der Professionalisierung bei der TSG, da ist dann für mich auch direkt so die Frage, weil bei Hoffenheim natürlich auch eine große Männerabteilung mit dabei ist. Wie eng seid ihr da verzahnt miteinander? Also könnt ihr davon auch profitieren, von Krafträumen, von Trainingsplänen, die Plätze, die Ärzte und Ärztinnen? Wie ist das?
Also man muss schon sagen, dass wir bei TSG eine große Unterstützung haben. Also gerade der Geschäftsführer Danny Strich schaut öfters auch mal bei uns vorbei, war vor allem auch am Anfang, wo diese ganze Champions League Sachen und so das in Gang gegangen sind. Ja, war oft bei uns mit dabei, schaut sich auch die Spiele des Öfteren an und interessiert sich auch sehr für uns. Und ich glaube, das ist für einen ja, Frauenfußballverein sehr, sehr wichtig. Und ja, wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt. Also wir haben alles an einem Ort. Wir haben unseren eigenen Kraftraum. Wir haben zwei Plätze zur Verfügung. Wie gesagt, jetzt auch einen eigenen Greenkeeper. Ja, aber ohne die Unterstützung der Männer würde es natürlich nicht gehen. Also die Reha ist zusammen mit den Männern. Natürlich profitieren wir von den Strukturen, die die Männer haben. Können ja da uns auch immer darauf verlassen, dass wir die Unterstützung haben. Aber ich glaube, dass wir unseren eigenen Standort so ja, aufgebaut haben, dass wir da schon sehr professionelle Bedingungen vorfinden.
Ja, voll gut. Gehen dir so eine Vergleiche eigentlich ein bisschen auf den Keks? Weil ich finde es auch eigentlich total furchtbar, das immer wieder zu vergleichen, so zwischen Männern und Frauen in den Vereinen. Aber wenn man diese Strukturen ja nun mal schon mal da hat, ist es ja auch voll wichtig und dann umso interessanter, wie das wirklich funktioniert. Oder sagst du dir so, ja, wir bauen hier halt unseren eigenen Standort auf, lass die mal ihr Zeug machen.
Nee, ich finde es natürlich total interessant, was die Männer dann für Bedingungen haben. Also ich war ja auch eine Zeit lang in der Reha, da war dann Olli Baumann, also unser Torhüter in der Reha, da hat man sich auch ein bisschen ausgetauscht. Also allein wie die Kabine von denen aufgebaut ist, mit so einem kleinen ja, Wasserbecken oder Saunamöglichkeiten, ist dann halt schon sehr interessant. Also da sieht unsere Kabine dann ganz anders aus. Und er war auch total verwundert darüber, wie das bei uns noch zugange ist. Und ich finde, sowas ist schon einfach auch interessant, wobei man natürlich auch sagen muss, dass im Männerfußball einfach viel, viel mehr Geld
Ja, klar.
ja, im Spiel ist und dementsprechend auch da andere Bedingungen herrschen. Deswegen, also ich finde den Vergleich sehr interessant. Ich finde, bei den Männern ist teilweise zu viel Geld im Spiel. Ja, wir sind, glaube ich, die Frauen, ja, sind gerade sehr bemüht, dass da so ein bisschen was angeglichen wird und auch dass eben auch die Leistung dementsprechend stimmt, dass wir auch auf uns aufmerksam machen können.
Ja, bei der TSG ist es ja vielleicht auch noch ein bisschen einfacher, eben weil da mehr Geld insgesamt fließt. Wie geht's denn dir da oder wie schaust du dann so auf Vereine wie die SGS Essen, Turbine Potsdam, bei denen man ja jetzt gerade merkt, das ist auch schon echt schwierig, wenn man eben diese Möglichkeiten nicht hat?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da sind wir schon sehr privilegiert. Natürlich sollte es das Ziel sein, dass jedes so gute Strukturen hat, dass eben sich die ganzen Spielerinnen nur auf den Fußball konzentrieren können. Ich glaube, das ist das oberste Ziel, weil also sobald das eintrifft, wird dann auch ja, die Leistung auf dem Platz besser und auch ja, ist man konkurrenzfähiger. Also man bekommt sie nur vom Hörensagen mit. Dadurch, dass jetzt Jana Feldkamp zum Beispiel von der SGS Essen bei uns spielt, bekommt man natürlich mit, wie die Strukturen dort sind und Ja, natürlich ist es bei uns ein bisschen anders, aber ich glaube auch, dass Essen jahrelang gute Leistungen geleistet hat mit den anderen Bedingungen. Deswegen ist es umso höher anzurechnen.
Ja, das auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt so von Professionalisierung sprechen und so weiter, da war ja an diesem Wochenende bei dem Spieltag auch so eine kleine Diskussion auf die Schiedsrichterin gemünzt. Sascha Glas, der hat sich, also der Trainer vom 1. FC Köln, der hat sich ziemlich aufgeregt über die Leistung der Schiedsrichterin bei der Partie gegen Meppen. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen?
Nee, das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen.
Das war ganz skurril. Die Schiedsrichterin hat eine gelbe Karte gegeben und das war die zweite. Das hat sie aber irgendwie offensichtlich erst später mitbekommen, dass es dann eine gelb-rote war. Und das war eine ziemlich skurrile Situation. Und Sascha Glas meinte eben nach dem Spiel auch, dass sie das Spiel überhaupt nicht im Griff gehabt hätte und sich alles von der vierten Offiziellen hätte sagen lassen. Und dann meinte er auch noch, wir reden von Professionalisierung in der Liga und dann hast du sowas auf dem Platz. Wie siehst du das? Also wie bewertest du die Leistung der Schiedsrichterin? Weil, also ich meine, ich habe letzte Woche bei der Folge letzte Woche auch noch mit Rim Hussein gesprochen. Und sie meinte, dass, also in der letzten Interviewvorgespräch vor 2 Wochen, sie meinte, dass das Niveau schon ganz gut ist und dass wir da ganz gut aufgestellt sind in Deutschland, was die Schiris angeht.
Ja, also zunächst einmal muss ich schon sagen, Respekt vor allen Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen. ich glaube, das ist einfach ein Scheißjob, weil man kann es eigentlich nicht beiden Mannschaften zu recht machen. Aber ich glaube schon, man merkt schon bei Schiedsrichterinnen, die das Spiel ein bisschen mehr im Griff haben, und Schiedsrichterinnen, die das Spiel vielleicht nicht ganz im Griff haben. Ja, man muss schon sagen, dass wir uns öfters auch mal dann über Schiedsrichterleistungen aufregen, aber ich meine, ich glaube, das ist ganz normal. Daraus würde ich jetzt nicht irgendwie zu viel drehen, wobei ich glaube schon, dass, ja, ich glaube, es wäre wichtig, dass die Schiedsrichterinnen selber auch mal Fußball gespielt haben. Ich weiß nicht, was es da für Anforderungen gibt, aber ich glaube, das macht ganz, ganz viel aus, weil man dann einfach ein bisschen ein gewisses Feingefühl hat. Und ich glaube, gerade so, wenn ein Trainer mitbekommt, dass eine Schiedsrichterin immer sich auf die vierte Offizielle verlässt, dann zeugt das natürlich nicht von einer gewissen Autorität und dann kann ich natürlich das auch verstehen. Und ja, das sieht man aber auch dann wieder beim Männerfußball, gibt es halt noch ein paar Sachen, die vielleicht die Schiedsrichterin nicht direkt erkennt, aber dann gibt es dafür halt technische Hilfsmittel, das gibt es halt bei uns nicht. Und ich bin auch so oft so, wo ich mir so denke, boah, das war auf jeden Fall abseits oder das war niemals abseits. Und dann schaut man sich halt die Spielszene dann nochmal später an und dann sieht man halt, dass man im ganz klaren Unrecht ist. Deswegen stelle ich dann immer wieder fest, dass es total schwer ist, irgendwie die Szenen zu erkennen. Aber ich finde, es gibt immer noch einen Riesenunterschied, wie ich das Spiel leite und führe. Und da gibt es eben Schiedsrichterinnen, die machen das total gut. Die haben ein richtig gutes Feingefühl, die reden auch mit den Spielerinnen. Und dann gibt es wiederum Schiedsrichterinnen, die ja, kommunizieren kaum mit einem und sind halt sehr, sehr streng unterwegs und das kommt halt bei Spielerinnen dann nicht so gut an.
Ja, kannst du eine Lieblingsschiedsrichterin sozusagen rauspicken, über der du ganz gerne, also die du gerne hast als Schiedsrichterin auf dem Platz?
Nee, also ich habe jetzt keine Lieblingsschiedsrichterin. Ich kenne auch, muss ich zugeben, die meisten Namen gar nicht. Aber es gibt schon so, wenn wir dann manchmal die Schiedsrichterin sehen vorm Spiel, dass sie sagen, ah, die pfeift heute wieder und nee. ich glaube, das sind ganz normale Reaktionen. Ich glaube, das ist
Ja,
bei jedem.
klar. Ich fand es auch ganz interessant, weil du jetzt auch gerade gesagt hast, ne, dass du meinst, es ist wichtig, dass eine Schiedsrichterin auch mal selber Fußball gespielt hat. Rim Hussein hat da eben auch gesagt, dass sie da ehemalige Spielerinnen und Spieler in der Pflicht sieht, so ein bisschen. Gerade was untere Ligen angeht, weil natürlich echt viele Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter fehlen. Könntest du dir das vorstellen, so nach der Karriere nochmal, was weiß ich, in der Regionalliga oder noch weiter unten zu pfeifen?
Darüber habe ich tatsächlich noch gar nicht nachgedacht. Ich muss sagen, ich finde Schiedsrichter schon einen sehr spannenden Job, aber ich glaube, für mich wäre das jetzt dann irgendwie nichts. Wobei jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, könnte es vielleicht auch Spaß machen, mal die andere Seite einzunehmen, mal ein paar Karten
So ein bisschen was zurückgeben.
zu teilen. Habe ja auch schon die ein oder andere Karte bekommen. Wobei ich die alle zu Recht bekommen habe, da würde ich jetzt niemand nicht die Schuld auf die Schiedsrichterin schieben. Ja, ich überlege es mir mal und dann vielleicht schlage ich dann mal die Karriere ein.
Ja, apropos Karriere, du hast ja auch, also es ist natürlich im Fußball der Frauen nochmal eine ganz andere Sache, auch was Ausbildung und Karriere danach angeht und so weiter. Du und deine Zwillingsschwester, ihr habt ja zusammen auch dual studiert. Erst Informatik, beziehungsweise deine Schwester eben Mathe. Das war es nicht, habt ihr gesagt. Und dann habt ihr euch ein Jahr auf den Fußball konzentriert, bevor es wieder ins Studium ging, habe ich gelesen. Hättet ihr euch da gewünscht, also auch da schon gewünscht, dass ihr einfach nur vom Fußball leben könntet, ohne an die Karriere danach zu denken?
Also, dass ich Mathe oder ich weiß gar nicht, Mathe, nee, ich hatte Informatik und meine Schwester Mathe, das vergesse ich tatsächlich immer. Das war auch eher so einfach mal einschreiben, weil das passt so, also wer uns kennt, das passt so überhaupt nicht zu uns. So tatsächlich so, dass wir uns einmal zum Spaß in die Vorlesung gesetzt haben und dann nach dem ersten Semester einfach exmatrikuliert wurden. Und dann das eine Jahr auf den Fußball konzentriert, ist auch ein bisschen beschönigt.
Okay.
Da haben wir Floskeln rausgehauen. Also natürlich, ich würde sagen, wir haben uns damals auf die faule Haut gelegt.
Okay.
damals auch beim VfL Sindelfingen gespielt und wussten halt einfach nach dem Abi nicht, was mit uns anzufangen, weil natürlich, wir waren nur auf den Fußball fixiert, wollten aber irgendwie auch keinen Sport oder Sportwissenschaften, Sportmanagement studieren. Und dann haben unsere Eltern das tatsächlich gewährt, dass wir nichts machen. Würde ich das mit nichts machen ausdrücken. Weil beim VfL Sindelfingen waren natürlich nicht die Strukturen da, die hier zulassen, nur vom Fußball zu leben. Und ja, damals war das dann noch so lang wach bleiben, spät aufstehen, dann irgendwann am Abend ins Training gehen. Und wir hatten damals jetzt nicht irgendwie so den Fokus darauf, viel mehr Zusatzeinheiten zu machen oder sowas, sondern es war wirklich, ja, wir waren faul.
Ja, aber klingt also so nach dem Abi, ey.
Ja, natürlich muss man sich auch mal was gönnen, oder? Aber es war natürlich so, wenn damals schon die Möglichkeiten gewesen wären, die ich zum Beispiel jetzt heute hier in Hoffenheim vorfinden würde, als junge Spielerin mit Einzeltrainingsmöglichkeiten oder halt auch nochmal zusätzlichen Krafteinheiten, wäre das natürlich was anderes gewesen. Also dann, oder halt auch der finanzielle Anreiz, der war damals ja natürlich auch nicht gegeben. Dementsprechend glaube ich, hätte man früher tatsächlich schon an Feinheiten feilen können. Und ich glaube, das hätte ja mir wahrscheinlich auch nochmal gut getan, schon früher damit ein bisschen anzufangen. Aber die Strukturen gab es damals einfach nicht. Aber es war eine tolle Zeit.
Ich wollte gerade fragen, bereust du das, dass ihr da so auf der, wie du gesagt hast, faulen Haut gelegen habt? Oder denkst du da sehr gerne zurück, so einfach halt nach dem Abi irgendwie ein bisschen chillen?
Ja, es war tatsächlich einfach so ein bisschen chillen. Und in Sindelfingen hatte ich ja natürlich auch das Glück, in der ersten Liga spielen zu können. Ja. Deswegen war es natürlich irgendwie auch in gewisser Weise das beste Niveau, das man in Deutschland vorfinden konnte. Da konnte ich dann beides ganz gut verbinden. Und dann war es aber eh klar, also wir haben dann das Jahr schon auch genutzt, unsere Interessen irgendwie neben dem Fußball herauszufinden. Und dann, wie du schon gesagt hast, haben wir eben das duale Studium angefangen. Und dann war halt von 0 auf 100 direkt bei der TSG. Also wir sind dann zur TSG gewechselt und da hat man halt viel bessere Bedingungen vorgefunden, aber auch das duale Studium, was dann schon auch sehr zeitintensiv war. Also da sind wir dann morgens um 6 aus dem Haus und sind dann direkt ins Training und kamen abends um 10 wieder nach Hause. Also das eine Jahr war sozusagen die Ruhe vor dem Sturm.
Ja, krass, das sind lange Tage.
Ja, es waren wirklich lange Tage, vor allem dann halt als 19-Jährige, 18-, 19-Jährige. Ich glaube, da hat man dann schon noch die Motivation, die Kraft und man braucht nicht so viel Schlaf. deswegen war das dann eh auch okay, hat alles Spaß gemacht. Auch die Uni hat ein bisschen abgelenkt im Fußball. Ich glaube, damals war das halt noch zu vereinen, aber heutzutage würde das bei der TSG gar nicht gehen.
Wie ist denn das dann, wenn du jetzt, wo du jetzt schon so wirklich lange seit 2013 bei der TSG spielst, wenn du das jetzt siehst, so eine Jule Brandt zum Beispiel, die da eben schon viel, viel früher diese Möglichkeiten hat und also auch so ein unglaubliches Talent, denkst du da auch manchmal noch an deine Anfänge zurück?
Tatsächlich nicht, nee. Jule Brandt ist natürlich ein Riesentalent. Ich habe mir schon ab und zu mal, als es hier in Hoffenheim so professionell wurde, habe ich mir schon ab und zu mal gedacht, boah, schade, dass ich nicht die Bedingungen hatte, als ich noch 17, 16 war. Aber heutzutage würde ich tatsächlich nichts bereuen, keine Entscheidung, die ich getroffen habe. Und dementsprechend glaube ich, gehe ich ja, mit einer ganz positiven Einstellung durchs Leben. Und ich gönne das den jungen Spielerinnen, wenn sie schon so früh so gute Bedingungen vorfinden. Ja, und deswegen, also ich vergleiche mich da nicht irgendwie. Ich weiß, dass ich schon ein bisschen älter bin. Dementsprechend habe ich aber auch ein bisschen Erfahrungen gesammelt. Und ich glaube, mein fußballerischer Weg, ja, da schaue ich schon ganz positiv und zufrieden zurück.
Ja, 28 bis jetzt, ne, wenn ich richtig gerechnet habe. Mathe ist auch nicht meine Stärke.
Ach, genau, richtig gerechnet, den 28. Mai. Ja, ich schon 29.
Genau, ich habe jetzt schon auch öfter gesagt, seit 2013 bei Hoffenheim, das sind halt bald 10 Jahre, ne? Das ist auch ganz schön krass. Hast du dir das so vorgestellt, als du dorthin gewechselt bist, dass du so lange bleiben wirst? Oder war es so ein bisschen die Idee, ja, der klassische nächste Schritt und dann mal gucken, wo es mich hin verschlägt?
Nee, also ich habe mir tatsächlich nicht gedacht, jetzt hier zur TSG komme ich und bleibe ich. Aber es liegt natürlich auch daran, dass wir einfach Schritt für Schritt uns verbessert haben und ich es halt nie irgendwie ja für nötig empfunden habe, den nächsten Schritt zu gehen, weil ich den nächsten Schritt immer bei der TSG gehen konnte. Und mittlerweile hat man sich natürlich hier schon einiges aufgebaut. Also ich bin, glaube ich, eher so ein familiärer Mensch, der meine sozialen Kontakte auch braucht und hier ja noch sehr viele Freunde auch habe, die mit denen ich schon früher in Sindelfingen zusammengespielt habe. Also meine Eltern wohnen auch nur 1,5 Stunden weg von hier, was es natürlich auch vereinfacht. Und dementsprechend habe ich irgendwie das noch nie für mich als gut empfunden, jetzt den Verein zu verlassen, den nächsten Schritt zu machen oder ins Ausland zu gehen. Aber vielleicht bin ich da auch einfach nicht abenteuerlustig genug wie meine Schwester, die dann gesagt hat, okay, sie wirft hier jetzt alles hin und genießt mal das italienische Leben. Ja, dementsprechend, aber glaube ich, rückblickend war das auch immer die richtige Entscheidung. Also ja, in der Champions League da mit der TSG zu spielen. Da hätte ich mich persönlich, glaube ich, schon geärgert, wenn ich davor den Schritt ja, gegangen wäre und den Verein verlassen hätte. Ja, meine Schwester ist der größte Fan von uns. Also dementsprechend
Süß.
bin ich. Sie ärgert das jetzt im Nachhinein auch nicht. Und ich glaube, wenn man da dann immer irgendwie alles abwägt und dann irgendwie aufs Gefühl hört, kann man nicht die falsche Entscheidung treffen. Aber für mich war es immer das Richtige, eben bei der TSG zu bleiben.
Ja, voll gut. Also du hast es auch schon jetzt angesprochen, deine Schwester, die spielt mittlerweile bei Sassuolo, ne, in Italien. Tauscht ihr euch da irgendwie ein bisschen auch aus darüber, wie so die Lage in den Ligen, bei den Vereinen, was da unterschiedlich ist?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich sehr spannend, den italienischen und deutschen Vergleich zu ziehen und vor allem auch zu sehen, dass die italienische Liga jetzt auch einen großen Wandel ja, hatte. Das wurde immer mehr professionalisiert, als meine Schwester, die ist 2017 nach Italien gegangen. Da waren das echt noch Bedingungen, das war unvorstellbar. Also das kann man, also kann man sich hier als deutsche Spielerin wirklich nicht vorstellen, auf was für Plätzen die da trainiert haben oder was für Bedingungen die da überhaupt vorgefunden haben. Aber heutzutage ist es schon so, dass es sehr viele Vereine gibt, die relativ professionell sind und auch sehr attraktive Vereine, würde ich mal sagen. Jetzt ist ja die Umstellung, also die haben ja jetzt die Playoffs in der Liga. Das ist natürlich eine Riesenveränderung, was ganz Neues. Deswegen, ja, es ist schon sehr spannend, immer mal wieder nach Italien zu blicken, dann mal wieder zu sehen, okay, hier ist es doch sehr, sehr gut. Man sollte sich doch mal glücklich schätzen, weil das ist ja leider so, dass man oft dann auch mal nur das Negative sieht. Dementsprechend hilft es mir schon immer, mich dann hier auch wieder so offen zu besinnen, wie gut ich es hier eigentlich habe, wobei sie natürlich dort auch sehr professionelle und tolle Bedingungen mittlerweile hat.
Könntest du dir sowas wie die Playoffs auch für die Bundesliga in Deutschland vorstellen?
Ich bin tatsächlich ein bisschen zwiegespalten, weil gut, meine Schwester, die hat sich das ein bisschen anders vorgestellt. Die hatten eigentlich das Ziel, in die Top 5 zu kommen und oben mitzuspielen. Sind jetzt dann lange Tabellenletzte gewesen und werden wahrscheinlich eher um Abstieg mitspielen. Aber ich glaube, auf der einen Seite kann es schon ein bisschen die Spannung anregen. Aber ich glaube, wenn man dann so als Mittelfeldmannschaft spielt, ist relativ langweilig, weil entweder spiele ich um Platz 4 oder 5 mit und verliert dann in den Playoffs nur noch gegen die Guten oder ich spiele um Abstieg mit, aber auch wenn ich da besser bin als die absteigen, habe ich auch relativ schnell keine Spannung mehr für mich
Ja.
in der Liga. Und jetzt spielen sie ja gerade alle gegeneinander, dann wird sie eingeteilt. Und ja, ich glaube, so für die, die um wirklich den Titel mitspielen oder die, die um den Abstieg spielen, kann es schon sehr spannend sein und auch bis zum Schluss so, dass man ja bis zum Schluss dann irgendwie noch die Entscheidung erst ja vorfindet. Und ja, ich bin da eigentlich zwiegespalten. Also es kann spannender sein, aber für eine Mittelfeldmannschaft kann es auch relativ schnell die Luft raus sein.
Ja, aber wobei man da natürlich dann auch, wenn man eine Mittelfeldmannschaft ist, ja trotzdem halt nochmal die Möglichkeit haben könnte, besser abzuschließen, als man es in der Hauptrunde wäre. Aber mir geht es da auch ähnlich, ich bin da auch sehr, nee, auch sehr schwierig. Also auf jeden Fall interessanter Standpunkt auch nochmal. Ich würde tatsächlich auch schon zur letzten Frage langsam kommen. Was, also es ist auch eine bisschen andere Frage, sage ich mal, losgelöst von den anderen, noch auf den Sommer geschaut, weil ich meine, wir hatten diesen Sommer, müssen wir immer wieder drüber sprechen, diese fantastische Europameisterschaft. Was hältst du denn von diesem Begriff vom EM-Hype? Der ist natürlich, hat sich jetzt so ein bisschen eingeschlichen, sage ich mal. Ich finde das irgendwie sehr schwierig, weil Hype ja eher so was Kurzes ist und auch so ein bisschen so ein Trendwort. Ich muss mich da auch manchmal selber aber bremsen, weil das natürlich schon einfach irre war, was da passiert ist und totale Auswirkungen jetzt auch auf die Saison hat. Wie geht's dir so damit?
Ja, also ich muss auch sagen, also ich finde, die EM, die war überragend für uns als den Frauenfußball. Ich dachte mir von Anfang an, dass das jetzt das ganz klare Ziel sein sollte, dass das halt nachhaltig bleibt. Das war echt unfassbar, was direkt nach der EM auch hier bei der TSG teilweise abging. Wir durften ja dann auch in der großen Arena spielen und das sind alles Sachen, wo wir jetzt echt krass davon profitieren. Und auch wenn man jetzt sieht, wie viele Zuschauer in die Stadien kommen, das ist wirklich überragend. Und mittlerweile würde ich sagen, ja, hat dieser Hype irgendwie so eine Welle der Euphorie ausgelöst. Und die hält Gott sei Dank bis jetzt auch noch an. Und ich glaube aber auch, dass es halt natürlich auch mit den Leistungen auf dem Platz zu tun hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Sobald unsere Leistungen stimmen, kommen natürlich auch die Zuschauer ins Stadion. Und ich glaube, dass die EM einfach gezeigt hat, dass der Frauenfußball attraktiv ist, dass er dynamisch ist, dass er natürlich anders ist als der Männerfußball. Aber ich glaube, dass viele vielleicht auch einfach mal gedacht haben, okay, sie schauen mal rein und dann auch vielleicht ihre Vorurteile irgendwie ablegen konnten. Ich glaube, das ist das, was geschaffen wurde. Und also über das Wort Hype habe ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht. Ich finde, mittlerweile wird jetzt nicht mehr vom EM-Hype
Ja.
sprechen tatsächlich, aber ist auf jeden Fall eine große Auswirkung davon, dass wir jetzt so davon profitieren. Und ich finde es eine ganz tolle Entwicklung und ich hoffe auch, dass das so weitergeht. Also ich war dann selber zum Beispiel das war noch vor der EM, beim Spiel Champions League Finale Barcelona gegen Lyon und das war einfach unfassbar, was da für eine Stimmung war. Da sind so viele Fans von Barcelona und Lyon angereist. Und das saß ich dann wirklich drin und dachte mir so, okay, das ist das, wovon kleine Mädchen mal träumen. Und als ich klein war und mir das Champions League Finale angeschaut habe, das soll jetzt wirklich nicht blöd klingen, aber das war ja auf irgendeinem Acker. Das kam vielleicht mal oder kam halt zufällig mal bei der ARD oder ZDF übertragen, aber es war jetzt nicht so, dass es so ein Riesenspiel und so ein Riesenevent ausgelöst hat. Und jetzt können, glaube ich, kleine Mädchen wirklich davon träumen, irgendwie Profifußballer zu werden und vor so einer Kulisse spielen zu können. Und jetzt, glaube ich, gibt es gerade auch so ein Umdenken bei uns in der deutschen Liga. Und das resultiert natürlich aus der EM. Aber ich glaube einfach, dass wir als Deutschland die Chance hatten, sichtbarer zu werden. Und dementsprechend hat das jetzt auch hier die Wellen oder ja, die Wellen ausgeschlagen. Und ich hoffe, dass es noch lang so bleibt.
Ich glaube, das hoffen wir alle. Und es ist schon sehr, sehr cool, dass ihr dann eben auch in der großen Arena spielt und so weiter. Das muss ja für dich auch total krass gewesen sein. Also gerade wenn du auch so lange bei dem Verein bist. Fabienne Dongo, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch ein bisschen.
Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Cool. Dann viel Erfolg noch für die restliche Saison und eine gute Winterpause.
Danke, gleichfalls schöne Weihnachten.
Danke. Oh ja, stimmt das auch noch. Tschüssi.
Ciao.
Ah ja, Weihnachtszeit ist ja jetzt auch schön Nikolaus. Ich glaube, heute ist der 6., ne? Schön Nikolaus an alle, die es heute auch wirklich am Dienstag hören. Ja, Fabienne Dongo ist auf jeden Fall sehr entspannte Gesprächspartnerin, sehr souveräne Kapitänin da auf dem Feld bei der TSG und die hat da ja wirklich alles mitgenommen. Mal schauen, wie weit es da noch geht für die TSG. Über das Spiel ihrer TSG haben wir ja schon so ein bisschen gesprochen, war dann doch recht deutlich, aber wir hatten ja an diesem Wochenende auch noch ein paar mehr Spiele.
Das war der Spieltag.
Und zwar tatsächlich auch noch so ein paar mehr Spiele von ja, direkten Tabellennachbarn. Das fand ich irgendwie total witzig schon von vornherein. Das Problem an der ganzen Sache war dann aber, dass das gar nicht so knapp war, wie man es sich erhofft hatte. Zum Beispiel auch bei Wolfsburg gegen Frankfurt. Das war auch eine richtig, richtig deutliche Geschichte. 5:0 haben die Wolfsburgerinnen gewonnen. Die Ordnung scheint bei den Frankfurterinnen irgendwie nicht so richtig zu stimmen. Also jetzt das 0:5 ist halt schon ein ziemlich krasser Ausreißer. Aber auch davor, ich erinnere nur an das 1:0 in der Nachspielzeit noch, da ja, sind sie auch angerannt und das hat ewig nicht geklappt, im Pokal rausgeflogen. Irgendwie stimmt da an einigen Stellen, habe ich das Gefühl, das ist nicht mehr ganz so. Und ich finde, man sieht es den Spielerinnen auch ein bisschen an. Für die kommt dann wahrscheinlich die Winterpause auch ganz gelegen, die ja jetzt dann bald ansteht. Ansonsten schmiert Turbine weiter ab. 0:3 gegen Leverkusen verloren. Auch eine ganz bittere, ja, gelb-rote Karte dann noch für Jennifer Kramer innerhalb von 4 Minuten oder was das waren. Das ist dann irgendwie auch bezeichnend. Den Frust sieht man da auch auf jeden Fall auf dem Platz. Was ich richtig spannend fand, war dann Meppen, die 1:0 gegen die Kölnerinnen gewinnen. Spannende Geschichte. Hatten wir ja ganz kurz die Diskussion mit Sascha Glas auch schon angerissen, mit Fabienne Dongos. Das war eine wirklich super skurrile Situation. Für die Kölnerin natürlich super schade, vor allen Dingen, weil da ja auch noch ein verschossener Elfmeter mit dabei war von Mandy Islacker, der ehrlicherweise auch wirklich nicht gut geschossen war. Also ja, Props an Meppen, ey, die stehen richtig gut da. Und Köln rutscht ganz schön ab. Also wir haben ja am Anfang der Saison gesagt, die sind richtig gut reingestartet. Sieht echt top aus. Und jetzt sind sie eben auf dem 9. Platz. 2 Punkte vor Essen und ja gut, immerhin 6 Punkte vor Werder dann auf dem ersten Abstiegsplatz. Vielleicht sind es ja auch wirklich nur die Erwartungen, die da wieder angeglichen werden müssen. Möglicherweise auch das, aber der so positive Saisonstart ist jetzt eben verpufft. Auf der anderen Seite, die Punkte vom Start, die werden auf jeden Fall immer helfen. Und bei Werder und Turbine sieht es ja auch nicht unfassbar viel besser aus. Also auch da gab es ja das Duell, das direkte Nachbarschaftsduell sozusagen in der Tabelle, Werder gegen die SGS Essen. Ich weiß nicht, als ich das Spiel geguckt habe, ich war beim Gucken echt ziemlich frustriert, weil es ja nicht so wirklich gute Chancen gab und dementsprechend ja nicht so richtig viel Aufregung oder Spannendes. Im Nachhinein, keine Ahnung, vielleicht rede ich es mir auch schön, aber im Nachhinein fand ich es dann gar nicht mal mehr so schlimm, wie mein erster Eindruck vielleicht war. Riesenrespekt aber an Hanna Etzold, die im Tor stand bei Werder, weil Annika Borbe hatte sich im Training die Hand verletzt, was als Torhüterin natürlich eher nicht so richtig super ist. Und deswegen hat dann die 17-jährige Hanna Etzold ihr Bundesliga-Debüt gegeben und direkt mal den Kasten sauber gehalten. Also 0:0 ist dieses Spiel ausgegangen und Hanna Etzold wirklich, also hat das wahnsinnig gut gemacht. Gegen Ende, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Minute das war, hatte sie noch so eine Fußabwehr ausgepackt, wo sie wirklich nur den rechten Fuß irgendwie rausgestreckt hat und den Ball noch abgelenkt hat. Hilft im Endeffekt der SGS Essen vielleicht ein bisschen mehr, das 0:0, weil sie den Abstand eben auf Werder bewahren. Auch da erwartet uns also noch ein spannendes Rennen im Tabellenkeller.
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
Ja, und was erwartet uns denn dann jetzt in der nächsten Woche? In der nächsten Folge besprechen wir dann ja, den Abschluss der Rumpf-Hinrunde. Max Jakob Ost, bei dem ich zu Gast war, haha, kann ich hier nochmal mit unterbringen, der hat das sogenannte als Rumpf-Hinrunde bezeichnet, weil eben der tatsächlich letzte Spieltag der Hinrunde nach der Winterpause erst gespielt wird, sprich im Februar. Deswegen sind wir nur bei 10 Spieltagen vor der Winterpause. Da fehlt eben noch ein Spieltag. Da haben wir für die Turbine richtig super das Spiel gegen Frankfurt. Die werden, ja, sich da bestimmt auch nicht so richtig freuen, wenn es gerade so mies läuft und dann vermutlich auch nicht so richtig gut gelaunte Frankfurterinnen, die vielleicht ein bisschen Frust ablassen wollen und mal wieder richtig loslegen wollen, zu Gast. Schwierig. Aber könnte natürlich auch die Chance sein, wenn es eben bei Frankfurt gerade nicht so richtig gut läuft, da ein paar Punkte zu sneaken. Für die Kölnerinnen, die ja auch nicht so richtig weit weg sind von Turbine, beziehungsweise von den Punkten schon, von den Platzierungen jetzt nicht so weit weg, mit dem 9. Platz eben. Für die Kölnerinnen, wie gesagt, geht's gegen den SC Freiburg. Das ist auch ein ganz spannendes Duell, auf das ich mich sehr freue, weil die beiden ja Also Freiburg jetzt immer besser reinkommt in die Saison und auf dem Platz einfach so eine Struktur irgendwie aufweist. Und ich finde, bei denen sieht man auch immer so eine gewisse Ruhe, so nach dem Motto, na, der Gegner darf sich gerne oder die Gegnerinnen dürfen sich gerne mal austoben. Wir machen unser Ding schon und haben ja jetzt die letzten beiden Spiele auch nach Rückstand noch gewonnen. Und bei Köln eben lief's Anfang der Saison richtig gut und jetzt so ein bisschen holpriger, können aber eben auch aus wenig viel machen. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Meppen, die ja auch so ein bisschen eine Überraschung sind, kriegen es mit Wolfsburg zu tun. Das könnte auch wieder so Richtung 5-0 gehen. Oder eben auch nicht. Vielleicht sind sie da ja auch wieder zu einer Überraschung gut und können sich da einen Punkt oder ein Tor noch wegstibitzen, vielleicht ja sogar drei. Wir werden es sehen und das besprechen wir natürlich auch noch. Aber jetzt unter der Woche erwarten uns ja auch erstmal die nächsten Champions League-Spiele. Bayern gegen Barcelona am Mittwoch in München, in der Allianz Arena. Das wird total irre. Also ich kann mir das nur ganz, ganz vage, nehme ich mal an, vorstellen, wie sehr die Spielerinnen sich darauf freuen. Haben ja in der Woche davor gerade erst in Barcelona auch gespielt. Das ja, muss auch absurd irre gewesen sein. Und jetzt eben in der Allianz Arena wurde auch ein Rekord geknackt, nämlich die Marke von 20.000 verkauften Tickets ist geknackt worden. Und das ist vereinsinterner Rekord bei den Münchnerinnen. Gibt ja dann auch noch was gut zu machen nach dem 0:3 und so viele Zuschauerinnen und Zuschauer werden da sicherlich helfen. Außerdem spielt Wolfsburg gegen die AS Roma und wenn wir mal ehrlich sind, das sind dann auch die schwersten Gegnerinnen in dieser Gruppe, der Wolfsburgerin. Hat ja dann auch im Hinspiel der Champions League, also letzte Woche, auch nur in Anführungszeichen ein 1:1 gegeben. Ich glaube, die haben auch noch eine Rechnung offen und wollen da sicher nochmal 3 Punkte und ein paar Tore mitnehmen. Ich habe gerade eben schon gesprochen, ne, bei den Münchnerinnen von einem Rekord, der da gebrochen worden ist. Und wir haben nicht nur bei einem Verein, sondern bei der ganzen Liga auch einen Rekord. Und wie dieser genau aussieht und was sonst so passiert ist, das hat meine Kollegin Sigrun Streter vom Sportradio Deutschland für uns in den News parat.
Zuschauerrekord in Bundesliga. Schon nach 9 Spieltagen ist der Rekord der Zuschauerinnen und Zuschauer in der Bundesliga gebrochen worden. Nach Angaben des DFB waren bisher bereits 173.438 Fans bei den Spielen. Das sind etwa 17.000 mehr als in der vorherigen Rekordsaison 2013/14. Bayern verpflichtet Tuva Hansen. Die norwegische Nationalspielerin wechselt zum neuen Jahr nach München. Bisher spielte sie beim norwegischen Meister SK Brann. Hansen ist in der Abwehr variabel einsetzbar und wird zum neuen Jahr in München erwartet. US-amerikanische Clubs Portland und Chicago vor Verkauf. Vor gut 2 Monaten war ein Missbrauchsskandal in der US-amerikanischen NWSL öffentlich geworden. Zunächst traten Entscheidungsträger zurück, nun zeigen die Eigentümer bzw. Mehrheitseigentümer die Absicht, diese Anteile zu verkaufen. Einen Zeitplan dafür gibt es noch nicht.
Ja, manchmal gibt es dann eben doch die Veränderungen, auch wenn wir in einer Zeit leben, die sehr schnelllebig ist und wo es immer heißt, ja, einmal Aufschrei und dann hört man nichts mehr von. Deswegen ist mir das auch sehr wichtig, dass wir das weiter beleuchten in den USA, was sich da verändert bei den Vereinen und so weiter, bei den Franchises, die es da ja sind, wie genau das weiter ablaufen wird. Das werden wir natürlich auch für euch immer noch weiter mit ein Auge drauf haben. Und damit war es das auch schon für die Folge 20. Wieder eine Interviewfolge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand das Gespräch mit Fabienne richtig cool. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen. Wenn das so ist und auch wenn nicht, wenn ihr Tipps habt, was wir besser machen können, was ich besser machen kann, wo ja, keine Ahnung, vielleicht so noch Baustellen sind, die euch genauer interessieren, wo wir noch mehr drüber sprechen sollen, schreibt uns das gerne, sagt uns das gerne. Bei Instagram sind wir @die45_podcast. Da könnt ihr uns eine DM hinterlassen oder auch per Mail die45@sportradio-deutschland.de. Bei Twitter bin ich tatsächlich nicht mehr ganz so viel aktiv, aber da könnt ihr trotzdem auch gerne was hinterlassen. Vielleicht kriege ich das ja doch auch mit und nehme das dann noch mit rein. Ja, würde mich sehr freuen, natürlich auch, wenn ihr das weiterempfehlt und einfach uns zuhört und vielleicht auch ein paar Sternchen da lasst. Oh, genau da noch ganz, ganz lieben Dank an alle, die das schon getan haben. Spotify Wrapped lässt uns nämlich auch wissen, wie viele Sternchen wir bekommen haben. Und im Schnitt sind das 4,9 Punkte, also 4,9 Sterne von 5. Und das würde ich mal sagen, ist schon ganz gut. Also ganz, ganz, ganz lieben Dank euch dafür und bis zur nächsten Woche. Die nächste Woche ist unsere Weihnachtsfolge. Das hat ja Josie auch schon letzte Woche gesagt. Es wird die letzte Folge vor unserer Winterpause werden und da werden wir uns mal wieder alle drei zusammenschalten. Also Josie und Lena sind da mit mir mit am Start. Da freue ich mich schon richtig drauf. Wir werden so ein bisschen schauen, was so in diesen ersten zehn Spielen der Hinrunde passiert ist und werden uns vielleicht auch ein bisschen Spekulatius mit dazu stellen und so ein bisschen Glockenklingeln immer im Hintergrund haben. Also freut euch da auf eine schöne weihnachtliche Folge und bis bald.
Die 45, eine Halbzeit Fußball, präsentiert von Sportradio Deutschland.